eine Million Mark. Das ist eine Banknote aus dem Jahr 1923 aus Deutschland. Es ist gut 100 Jahre her. Die Regierung, also die Staatsform war Weimarer Republik. Politisch unsichere Zeiten, unstabile Zeiten und eine unglaubliche Inflation, Hyperinflation. Im Jahr 1923 kostete im Januar ein Brot ungefähr in Berlin 250 Mark. Im September musste man schon 1,5 Millionen Mark dafür bezahlen. Und im November war die Spitze, da musste man 840 Milliarden Mark für ein Brot bezahlen. Das heißt, wer sein Geld zur Bank gebracht hat, der war schon bestohlen gewesen. Weil damals war das so, das Geld, das man gerade gekriegt hat, musste man sofort in Brot umsetzen, weil morgen würde man nur noch die Hälfte dafür bekommen. Ich möchte heute einen Text mit uns lesen aus Matthäus Kapitel 6, Vers 19 bis 34. Und da ist die Frage dann, was sammelst du? Oder die Gretchenfrage, so frei nach Goethes Faust, wie hältst du es mit dem Mammon, mit dem Geld? Lass uns den Text einmal lesen. Matthäus Kapitel 6, Abvers 19. Es ist ein etwas längerer Abschnitt. Da steht, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einem anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Deshalb sage ich euch, seid nicht besorgt für euer Leben, was ihr essen und was ihr trinken sollt, noch für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Ist nicht das Leben mehr als die Speise und der Leib mehr als die Kleidung? Seht hin auf die Vögel des Himmels, dass sie weder sehen noch ernten noch in Scheunen sammeln und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel wertvoller als sie? Wer aber unter euch kann mit Sorgen seiner Lebenslänge eine Elle zusetzen? Und warum seid ihr um Kleidung besorgt? Betrachtet die Lilien des Feldes, wie sie wachsen. Sie mühen sich nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch aber, dass selbst nicht Salomo in all seiner Herrlichkeit bekleidet war wie einer von diesen. Wenn aber Gott das Gras des Feldes, das heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, so kleidet, wird er das nicht auch viel mehr euch tun, ihr Kleingläubigen? So seid nur nicht besorgt, indem ihr sagt, was sollen wir essen oder was sollen wir trinken oder was sollen wir anziehen? Denn nach diesem allen trachten die Nationen. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles benötigt. Trachtet aber zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dies alles wird euch hinzugefügt werden. So seid nur nicht besorgt um den morgigen Tag. Denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat an seinem Übel genug. Dieser Predigtext, den wir gelesen haben, er gehört zu der sogenannten Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7. Jesus hat eine längere Predigt gehalten. Und das war in Galiläa und die Menschen, die waren nachher so erstaunt und tief berührt und überwältigt. Das Besondere an dieser Predigt, die Jesus gehalten hat, war, dass sie dort Dinge erfahren haben oder gesehen haben, die haben sie noch nie gehört. Sowas haben sie noch nie gedacht. Sowas wurde bei ihnen noch nie diskutiert. Eine neue Welt hat sich da für sie aufgetan. Für sie war das so, als wenn sie sich in einer dunklen Höhle verirrt haben und nicht mehr wussten, wo sie lang gehen sollten und immer da getastet. Und plötzlich war da eine Öffnung und sie konnten an die frische Luft treten. So wirkte anscheinend diese Predigt auf sie. Etwas ganz neu. Herausfordernd war das schon. Und faszinierend war das auch. Die Frage ist ja, kann dieses Wort, das damals, vor 2000 Jahren, so tief in das Leben der Menschen gesprochen hat und sie so berührt hat, kann es uns heute auch so berühren? Wir werden sehen, ob wir uns so für die Botschaft öffnen können. Es war ja ein etwas längerer Abschnitt, ich sagte das schon. Und vielleicht hast du den Eindruck gehabt, dass wir mehrere Abschnitte gelesen haben, weil ja auch verschiedene Bilder verwendet wurden. Es ging da um das Streben des Herzens, es ging um das Schätze sammeln, es ging um das Auge als das Licht des Leibes, es ging um die Unmöglichkeit, zwei Herren zu dienen, es ging um das Sorgen, um Nahrung und Kleidung, also um die Sicherheit für das Leben. Und es ging darum, sich zuerst um Gottes Reich und seine Gerechtigkeit zu kümmern. Und dann fragt man sich ja, wie passt das so zusammen? Warum hat Jesus so viele Dinge so hintereinander erzählt? Aber wenn man genau schaut, ist das ja eigentlich eine Gedankenkette, die Jesus hier aufbaut. Ein Punkt ist mit dem anderen immer verbunden. Es ist nur wichtig zu sehen, wo sie verbunden sind. Und diese Gedankenkette, die geht natürlich vom Herzen aus. Vom Herzen aus in zwei Richtungen. Einmal dieses helle, gelbe, goldene. Und dieses Graue. Und je nachdem, wie das Herz sich entscheidet, für welche Richtung, kommt am Ende ganz was anderes raus. Entweder wird man Schätze haben, die niemand stehlen kann, wo keine Inflation ist, wo das, was sie wert waren, auch weiter wert sind, oder man wird Schätze haben, die werden verrotten und die werden gestohlen. Jesus verknüpft eben diese einzelnen Bilder zu dieser Kette unter dem Gedanken, woran hängt eigentlich mein Herz? Wir können auch sagen, was ist eigentlich die Mitte meines Lebens, wenn ich an mein Leben mit Gott denke? Worum geht es eigentlich? Und sie zeigt auch, wo es am Ende eigentlich rauskommt. Entweder Gott dienen oder dem Mammon dienen. Deswegen so die Frage, wie hältst du es eigentlich mit dem Mammon? Entweder Gott dienen oder dem Mammon dienen. Man merkt, es geht von innen und am Ende kommt das aus unserem Leben raus. Entweder gelb, gold, hell oder eben grau und einfach verrottet. Und wir sind bestohlen worden. Also diese Sache, das so zu erzählen, das ist eigentlich eine hebräisch-jüdische Art, wie man eine Sache klar machen will. Man erzählt einzelne Dinge, die kann man sich so wie so einen Kreis vorstellen, und dann setzt man so kleine Punkte, wo man das andockt, wie so eine kleine Lok. Und dann sagt man ja, hier ist es angedockt, da ist es angedockt. Und zusammen gibt es natürlich einen Gedankenfluss. Der innere Zusammenhang in dieser Verknüpfung, der geht ungefähr so. Es beginnt ja immer mit dem Herzen. Da werden die Entscheidungen getroffen. Das kann dann nach Geld, Gold gehen oder es kann nach Grau gehen. Aber wenn das Herz einmal entschieden hat, das ist das Problem, dann folgt man einfach nur dieser logischen Spur, so wie sich das Herz entschieden hat. Also da, wo dein Schatz ist, dort ist natürlich auch dein Herz. Und der Schatz, wo der ist, das bestimmt natürlich meinen Blick. Entweder ist es ein klarer Blick oder eben ein finsterer Blick, ein böser Blick. Also der Blick, das Auge, bestimmt am Ende dann weiter dann die Ausrichtung des Menschen, und daraus entscheidet sich natürlich, so wie ich gucke, in welche Richtung ich gucke, wem ich am Ende diene. Vertrauen auf Gott oder Vertrauen auf mich selbst, und daran die Notwendigkeit, wenn ich auf mich selbst vertraue, eben auch dem Mammon zu vertrauen, weil dann ist die Rettung eben nicht Gott, sondern der Mammon. Und Jesus sagt, das tun Menschen, die Gott nicht kennen. Die vertrauen auf dem Mammon. Deswegen ist es wichtig zu gucken, wo die Richtung ist. Und nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit zu trachten, das geht natürlich nur, wenn man sich am Anfang entschieden hat, im Herzen, der hellen, gelben, goldenen Spur zu folgen. Wir merken, nach rechts sind 5 Kreise, nach unten nur 4 Kreise. Wenn man dem grauen Pfad folgt, dann ist bei Mammon natürlich Ende. Dann bin ich betrogen, dann ist Inflation und am Ende bleibt mir eigentlich nichts. Wenn ich mich entschließe, den rechten Pfad zu folgen, dem hellen Pfad zu folgen, dann kann ich nach Gottes Reich und Gerechtigkeit trachten. Und das geht nur, wenn man dieser hellen Kette eben in die Richtung folgt. Und darum ging es Jesus. Und das hat die Menschen so berührt, dass sie plötzlich gemerkt haben, aha, es geht nicht immer nur um jedes einzelne Gesetz, es geht eigentlich um mein Herz. Wie bin ich eigentlich ausgerichtet? Wie gucke ich eigentlich? Wem diene ich eigentlich? Schauen wir nochmal in diese Richtung. Also wir haben ja diese 2 Richtungen, die gelbe Richtung, goldene Richtung, sie gefällt Gott. Das ist die Herrschaft Gottes. Die andere Kette in Richtung der Herrschaft des Mammon, diese Richtung gefällt Gott nicht. Und deswegen spricht Jesus darüber mit den Leuten und sagt, also Leute, guckt auf euer Herz, in welche Richtung es geht. Es geht immer von Herzen aus, das haben wir schon gesagt. Und es kommt immer dann nach außen, wenn klar wird, wem diene ich eigentlich, auf wen vertraue ich eigentlich. Und diese Worte haben die Menschen damals sehr beeindruckt und tief berührt. Denn sie haben das mit der Predigt der Schriftgelehrten verglichen. Und es steht dort, Ende Kapitel 7, das hat sie so berührt, denn er predigte nicht so, wie die Schriftgelehrten gepredigt haben. Nun, wir haben Schriftgelehrte gepredigt. Schriftgelehrte haben gepredigt und haben gesagt, also Rabbi Hillel hat zu dieser Frage dieses gesagt und Rabbi Hillel haben sie zitiert, wenn sie wollten, dass man ganz streng dem Gesetz folgt. Eine ganz strenge Auslegung des Gesetzes, sehr eingeengt. Die anderen haben gesagt, Rabbi Shammai, der hat das viel lockerer gesehen. Und das war auch ein Ausleger der Schrift. Und dann mussten die Menschen sich entscheiden, wollten sie nun sehr streng sein oder wollten sie sehr locker mit dem Gesetz umgehen. Aber hier hat sie so berührt, dass Jesus sie nicht vor diese Entscheidung gestellt hat, streng oder locker zu sein, sondern gesagt hat, Leute, schaut doch mal auf euer Herz. Wie ist euer Herz eigentlich bestellt? Wie hat sich dein Herz entschieden und nicht, wie die Rabbis das entschieden haben? Das war eine ganz erfrischend neue Erfahrung des Glaubens, die sie hier machen. Wir können die einzelnen Aspekte noch einmal durchgehen. In den Versen 19 bis 21 wird ja vom Sammeln der Schätze gesprochen, was es mit dem Herzen des Menschen macht. Das Herz ist das, wonach sich mein Leben ausrichtet. Mein Herz entscheidet, was mir wirklich wichtig ist und wie ich mein Leben gestalte. An dieser Stelle vom Griechischen her ist Schätze und Sammeln eigentlich der gleiche Wortstamm. Man könnte auch übersetzen, sammelt euch nicht wertvolle Sammlungen auf der Erde. Also das mit den Mark 1923 wäre keine gute Idee gewesen, die zu sammeln. Die waren morgen nichts mehr wert. Die waren nicht mal das Papier wert, auf dem sie gedruckt waren. Also war das wichtig, dass man schaut, was man sammelt. Man sammelt ja nur wertvolle Dinge. Also die Feldsteine, die lässt man draußen, die sammelt sich niemand ins Wohnzimmer und bewahrt sie auf. Vielleicht können wir die ja in 10 Jahren mal gebrauchen. Man würde, aber wenn man Goldbarren hätte, vielleicht schon ins Haus nehmen und nicht draußen liegen lassen, weil die sind ja wertvoll. Und auf der Erde, sagt Jesus, wird das Gesammelte entweder verrotten oder gestohlen, während das Gesammelte im Himmel, da wo Gott wohnt, und wohin er uns für die Ewigkeit einlädt, verrottet gar nichts und gestohlen wird da auch nichts, weil es in Gottes Welt so etwas wie Stehlen gar nicht gibt. Vers 21, denn wo dein Herz Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Es geht eben beim Schätze sammeln nicht so um die Schätze selbst, nicht so um das Geld selbst, sondern um unser Herz. Denn unser Herz, es wird dort landen, wo mein Schatz ist. Das ist eine wichtige Sache, die hier besprochen wird. Es wird entweder zerstört oder bewahrt sein. Deswegen ist diese Entscheidung ja wichtig. Gehe ich Richtung Gott oder gehe ich Richtung Mammon? Wir könnten uns fragen, ja, will Gott eigentlich nicht, dass wir Geld verdienen, dass wir sparen und vorsorgen? Also in diesem Sinne Schätze sammeln, um eine Rücklage für Zeiten zu sammeln, wo man darauf angewiesen ist. Ja, ich denke, er will das, dass wir das tun. Er will aber nicht, dass beim Sparen und Vorsorgen unser Herz sich daran verliert. Einfach nur zu sammeln, um zu haben, ist schädlich. Wir wissen alle, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das Alte Testament, es kennt ja diese Praxis, dass man Gott den Zehnten gibt. Also von allem, was man hat, nimmt man einen zehnten Teil ab und stellt es Gott zur Verfügung. Gott wollte, dass sein Volk es lernt, etwas für Gott abzugeben. Wir können uns fragen, ist 10%, wenn man das für Gott gibt, eigentlich viel oder ist das wenig? Ich glaube, es liegt an der Perspektive, die wir da einnehmen. Wenn man vom Abgeben her guckt, und dann sagt man ja 10%, schon ganz ordentlich. Das tut schon ganz schön weh. Wenn man von der anderen Seite guckt und sagt, also wenn ich ein Geber bin, sagt Gott, bitte behalte 90% für dich, für deine Vorsorge, für alles, was du brauchst, und nur 10% gibst du ab, dann scheint das doch irgendwie wenig zu sein. Also kommt auf das Auge an, wie es guckt. Ich bin überzeugt, dass Gott möchte, mit diesem Prinzip, dass ich lerne und das einübe, dass mein Herz sich von diesem Erdeschatz ein bisschen lösen kann, weil ich davon abschneiden muss und abgeben soll. Das übe ich dann, um zu sehen, das ist ja eigentlich nicht mein Leben. Darum geht es ja im Leben ja eigentlich nicht. Denn wenn wir uns mal Gott überlegen, wie Gott ist, Gott braucht kein Geld. Gar kein Geld. Also selbst in dieser Welt, wenn Gott wollte, im Moment wird Heu geerntet, er könnte aus diesem ganzen Heu Gold machen. Er könnte aus diesen ganzen Feldsteinen Gold machen. Gott braucht mein Geld nicht, aber was Gott möchte, ist, wenn ich diesen Zehnten nehme und Gott gebe, dass ich lerne von diesem, das, was mich an dieser Erde festhält, dass ich lerne, mich ein bisschen davon zu lösen und zu merken, es ist wichtig, Schätze für den Himmel zu sammeln. Und Gott macht es mir eigentlich leicht, indem er sagt, ja, 90% darfst du natürlich für dich behalten, du brauchst das ja auch. Und ich brauche ja eigentlich kein Geld, aber ich möchte, dass du das lernst. So sind Schatz und Herz immer miteinander verbunden. Vers 22 und 23, denn die Lampe des Leibes ist das Auge. Wenn nun dein Auge klar ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß die Finsternis. Das ist der nächste Verknüpfungspunkt. Das Auge, nämlich als Licht des irdischen und des geistlichen Menschen. Das Auge kann klar und gut sein, also in biblischer Bedeutung großzügig sein. Oder es kann auch böse gucken, es kann unheilvoll sein. Es kann das alles für sich behalten wollen. Aber was das Auge nicht kann, gleichzeitig klar und dunkel sein. Entweder oder. Ich bin entweder so oder so. Sprüche 22, Vers 9 heißt es, wer ein gütiges Auge hat, wird gesegnet, denn er gibt von seinem Brot den Armen. Und Kapitel 23, Vers 6 heißt es, ist nicht das Brot des Missgünstigen, das heißt wörtlich das Brot der Bosheit des Auges, und sei nicht begierig auf seine Leckerbissen. Ist mein Auge klar und gut, bin ich bereit und frei zum Geben und zu teilen. Ist mein Auge böse, klammere ich mich selbst an meinen Besitz und an diese vermeintliche Sicherheit, die der Mammon verspricht. Aber es geht nur das eine oder das andere. Es geht nicht beides zur gleichen Zeit. Licht und Finsternis können nicht gleichzeitig an einer Stelle sein. Ein Mensch, der ein böses Auge hat, sieht überall Verlust, Konkurrenz, Bedrohung und die Notwendigkeit, mehr zu besitzen. Das Problem ist, dadurch wird Geld zur Quelle von Sicherheit und letztlich zum Herrn, dem man dient. Ein Mensch mit einem guten Auge sieht Gottes Versorgung, er sieht die Bedürfnisse anderer, er sieht die Möglichkeit zu teilen. Dadurch bleibt Gott der Herr. So hat Jesus das den Leuten klargemacht. Es steht dann die Frage im Raum, ist eigentlich der Mammon mein Retter und meine Sicherheit oder ist es Gott? Auf wen setze ich eigentlich? Wer ist mein Herr? Wer bestimmt meine Entscheidungen? Und in Vers 24 heißt es, da gibt es nicht diesen doppelten Dienst. Du kannst nicht bei diesem einen Herrn eingestellt sein und bei dem anderen auch. Entweder oder, doppelter Dienst ist hier oder geteilter Dienst ist hier nicht möglich. Es ist genauso wie mit dem Auge. Es kann nicht gleichzeitig klar und böse, also großzügig oder unheilvoll schauen. So kann man eben Gott und dem Mammon auch nicht gleichzeitig dienen. Und der Text warnt uns davor und sagt, tu das nicht, versuch das nicht, weil das geht nicht. Du wirst merken, das geht einfach nicht. In dieser letzten Verknüpfung wird das Dienen, entweder Gott oder Mammon, mit dem Sorgen oder Nicht-Sorgen verbunden. Das Nicht-Sorgen im Vertrauen auf Gott fällt uns doch recht schwer. Und ich glaube, deswegen sind hier so viele Verse dafür verwendet worden, um das nochmal zu erklären und nochmal klarzumachen, worum es da eigentlich geht. Also zwei Beispiele. Die Vögel sind ein Beispiel für Essen und Trinken. Denn Vögel bestellen kein Feld und sie pflanzen auch keine Beerensträucher. Und Gott versorgt sie trotzdem. Und wild wachsende Lilien auf dem Feld sind ein Beispiel für die Kleidung. Lilien können keine Stoffe produzieren und können auch kein Kleid schneidern. Und trotzdem sind sie so wunderschön und prächtig eingekleidet. Vögel und Lilien haben den Menschen etwas voraus, so will Jesus das, glaube ich, hier klar machen. Für sie ist das klar, dass sie nicht auf den Mammon setzen können. Also für Vögel wäre es total dumm, wenn sie sagen würden, ich will mal ein Konto haben und ich will da Geld drauf haben und dafür muss ich dann nicht in den Süden fliegen und dann kann ich von meinem Konto Geld abheben und mich ernähren. Für sie ist das klar, sie können sich nur auf Gott verlassen. Gott, der ihnen heute hier, wo Sachen wachsen, die sie futtern können, nehmen und in der anderen Jahreszeit woanders hinfliegen, wo sie das auch können. Für Menschen ist das schon etwas schwieriger. Das ist eine menschliche Schwäche. Und diese Aufforderung ist sehr radikal, weil die Frage ist ja nicht, dass wir versuchen herauszufinden, ja, mache ich eigentlich zu viel beim Mammon, sollte ich da reduzieren und zu wenig bei Gott, sondern es ist klar, es geht das eine oder das andere. Vom Prinzip her geht nur das andere, wem vertraue ich angesichts aller Unsicherheit des Lebens meine Zukunft an. Und da bietet uns Jesus einmal diese Vögel und diese Pflanzen an und sagt, schaut mal, sie setzen auf Gott. Und der Vers 34 bietet ja noch eine abschließende Hilfe. Jesus sagt nicht, sorgt euch nicht, denn morgen ist alles gut. Er sagt nicht, sorgt euch nicht, weil es morgen keine Probleme mehr geben wird. Im Gegenteil, der letzte Satz setzt voraus, dass es auch morgen noch Schwierigkeiten gibt, denn da steht, jeder Tag hat genug am eigenen Übel. Und vielleicht können wir das bestätigen, dass jeder Tag genug an eigenem Übel hat. Der Jünger soll seine Aufmerksamkeit auf die Treue Gottes im Heute richten, statt die Zukunft gedanklich kontrollieren zu wollen. Diese Art von Sorge versucht, die Last von morgen bereits heute schon zu tragen. Aber Jesus begrenzt den Verantwortungsbereich des Menschen auf den heutigen Tag. Er sagt, du kannst nur für heute sorgen. Wir können nur in der Gegenwart handeln. Für die Zukunft und für das Morgen müssen wir vertrauen. Denn wir haben nur die Gegenwart zum Handeln. Zu vertrauen, dass auch morgen, wenn der morgige Tag kommt, Gott auch da sein wird. Denn die Hilfe Gottes wird nicht heute für die nächsten Jahre verteilt, sondern heute für heute und morgen für morgen und übermorgen für übermorgen verteilt. Aber diese Art von Sorge, die Jesus hier anspricht, sie versucht eben, die Last von morgen bis eben schon heute zu tragen. Und irgendwie ist das ja auch so, dass wir denken, da haben wir ja, wenn wir uns sorgen, da haben wir, sitzen wir noch am Lenkrad. Da können wir noch was drehen. Weil Sorgen, nochmal Sorgen und dann ein bisschen rechts, ein bisschen links, anstatt auf Gott zu vertrauen. Jesus hat hier dieses Wort übel gebraucht. Bezeichnenderweise heißt es in Griechisch Kakia. Und das meint nicht moralische Bosheit, sondern die Mühsal, Not und Belastung des Lebens. Also Jesus ist nicht unrealistisch. Er sagt, jeder Tag bringt seine eigenen Aufgaben, eigene Kämpfe, eigene Enttäuschungen, eigene Unsicherheiten. Aber er sagt auch, und deswegen ist das auch unnötig und schädlich, die Last eines zukünftigen Tages zusätzlich auf die Last des heutigen Tages nochmal draufzupacken, denn das ist zu schwer für uns. Ich kann mich jetzt neben diese beiden Ketten einmal stellen, die in meinem Herzen ja beginnen und in meinem Alltag sichtbar werden. Und wir haben gehört, wie Jesus darüber in der Bergpredigt gelehrt hat. Jetzt kann ich mich fragen, glaube ich das, dass das so ist, dass wenn ich mich im Herzen so oder so entschieden habe, kommt am Ende etwas ganz Verschiedenes raus. Und vielleicht sagt ja auch dieses Schaubild, ja, irgendwie scheint das auch so zu sein. Es hängt wohl so zusammen. Und dann kann ich mich fragen, aber wem diene ich eigentlich? Und dann sind wir natürlich jeder ganz persönlich gefragt, nicht was wir über andere denken, sondern wie ich über mich denke. Wem diene ich eigentlich? Gott oder dem Mammon? Wie hältst du es mit dem Mammon? Und das Schaubild macht uns nochmal klar, ich treffe eigentlich nur am Anfang mit dem Herzen eine Entscheidung und dann geht es Schritt für Schritt weiter. Es ist so, als wenn bergab etwas angerollt wurde und dann rollt es einfach immer weiter und du musst dieser Richtung dann folgen. Daher heißt es in den Sprüchen, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz, denn in ihm entspringt die Quelle des Lebens. Sprüche 4, Vers 23. Also es ist gar nicht so entscheidend, welchen Eindruck andere von mir haben, wie das in meinem Leben aussieht, ob ich mehr Gott diene oder ob ich dem Mammon diene, sondern entscheidend ist, wie mein Herz sich entschieden hat, weil dann wird das eine oder das andere dabei herauskommen. Entweder ist mein Leben von der Herrschaft Gottes hergeordnet oder von der Herrschaft des Mammon. Und ich will mir heute die Frage stellen, welcher von diesen beiden Menschen will ich eigentlich sein? Und ich will mich fragen, wie kann ich das praktisch ausüben? Denn ich möchte dieser hellen Kette folgen. Wie kann ich das praktisch ausüben? Ich kann Großzügigkeit üben und nach meinen Möglichkeiten teilen. Dann würde ich in diese helle Kette gehen. Ich kann heute geben und das nicht später aufschieben, wenn ich mal beschlossen habe, eigentlich würde ich dem einen mal helfen oder ich würde gerne mal was spenden oder ich würde dem einen oder dem anderen mal Geld geben, weil die das so besonders brauchen. Denn wenn man das nicht heute dann umsetzt, morgen oder übermorgen, ist es irgendwie so weit weg und ist es auch nicht mehr so dringlich und es ist auch ziemlich schnell vergessen. Ich kann lernen, nicht alles festzuhalten, wenn es Zeit ist, mich davon zu lösen, mein Haus, meine Ferienwohnung, meine Aktien oder was ich sonst habe. Ich kann lernen, mich selbst und meine Sicherheit nicht über Besitz zu definieren. Ich bin nicht mehr wert, wenn ich mehr habe. Ich bin nicht mehr wert, wenn ich viel habe. Mein Leben ist auch nicht deswegen sicherer, nur weil ich viel Geld habe. Denken wir an diesen Geldschein. Wenn so eine Inflation kommt, ist Geld ruckzuck weg. So schnell kann man gar nicht gucken. Wenn ich die Möglichkeit habe, einen nächsten Karriereschritt zu gehen im Beruf, da kann ich mich fragen, ob ich meine ganze Kraft und Zeit dem Geldverdienen widmen will. Ist das die Art, wie Gott mich gerade einsetzen will, um nach seinem Reich und nach seiner Gerechtigkeit zu trachten? Ich will meinen Umgang mit Zeit überprüfen, meinen Konsum, meinen Lebensstil, meine Prioritäten. Mein Umgang mit diesen Dingen des Lebens stellt mir die Frage, diene ich mit meinem Leben eigentlich dem Reich Gottes oder meiner Selbstabsicherung? Mein Vertrauen auf Gott zu setzen bedeutet dann, jetzt und heute verantwortlich handeln, heute treu sein, heute Gottes Reich suchen und den Morgentag heute Gott überlassen und das auch morgen zu wiederholen. Und das ist schwer, ich weiß das. Und zumindest ist es nicht leicht, weil eben diese Sorge so eine Art Selbstrettung ist, wie ich sagte, dass man das Gefühl hat, am Lenkrad seines Lebens zu stehen, um zu hoffen, dass das Wirtschaftssystem, das wir gerade haben, das vor 100 Jahren in der Weimarer Republik ziemlich zusammengebrochen ist, dass mich aber das heute irgendwie durchtragen will, aber darauf kann ich mich nicht verlassen. Damals hat das auch nicht geklappt. Es kann sich auch wiederholen. Dann ist es wichtig, dass ich weiß, ich habe mein Vertrauen in Gott. Ich möchte am Anfang eine Geschichte zur Veranschaulichung erzählen. Leo Tolstoi war ein russischer Schriftsteller im 19. Jahrhundert. Und er erzählte eine Geschichte von einem russischen Bauern, dessen Lebensinhalt es war, immer reicher zu werden. Und die Geschichte heißt, wie viel Erde braucht der Mensch? Der Bauer hieß Pachom, ein gewöhnlicher russischer Bauer, und er glaubt, mehr Land und endlich reich zu sein, dann das würde ihm glücklich und sorgenfrei machen. Zu Beginn der Geschichte ist Pachom nur ein armer Bauer, wie die meisten armen russischen Bauern. Er hat nur wenig Land und er ist sehr unzufrieden damit. Stück für Stück kann er mehr Land dazu kaufen und es geht ihm wirtschaftlich tatsächlich auch immer besser. Nur die Beziehungen zu seinen Nachbarn werden dabei immer schlechter. Aber er sieht sich trotzdem ermutigt, durch den wirtschaftlichen Erfolg auf seinem Weg weiterzumachen. Doch je mehr er hat, umso größer werden seine Wünsche. Er wird habgierig und meint, sein Leben wäre erst dann sicher und angenehm, wenn er sehr viel Land besitzen würde. Also sehr viel Land besitzen würde. Und der Kern der Geschichte ist, er hört von einem Volk der Baschkiren, bei denen man für 1000 Rubel so viel Land bekommen kann, wie man an einem Tag zu Fuß umrunden kann. Die Bedingung, man startet bei Sonnenuntergang an einer Aufgang an einer Stelle und muss dann bis Sonnenuntergang wieder am Ausgangspunkt sein. Und alles, was man unterwegs abgesteckt hat, das gehört hier dann. Warum sieht die Chance seines Lebens? 1000 Rubel sind heute natürlich nichts mehr wert oder fast nichts mehr wert, aber damals war das viel Geld gewesen. Ein normaler Bauer hatte nicht mehr als 1000 Rubel. Also er setzt so seine ganze Existenz ein und geht diesen Deal mit den Baschkiren ein. Er läuft bei Sonnenaufgang motiviert los, er läuft so lange geradeaus, weil er will ja ganz viel Land haben, will er nicht schon gleich abbiegen, aber er merkt, irgendwann muss man ja abbiegen, sonst kommt man ja nicht an, man kann ja nicht einmal um die ganze Erde laufen. Und dann beginnt er und biegt ab. Irgendwann merkt er, ich habe mich übernommen. Das schaffe ich wahrscheinlich gar nicht mehr. Und er rennt und rennt und rennt und rennt. Und kurz vor Sonnenuntergang kommt er tatsächlich an diese Stelle, wo er losgelaufen ist und bricht tot zusammen. Und die Frage, die am Ende dieser Geschichte gestellt wird, wie viel Erde braucht ein Mensch? Denn was dann passiert ist, der Knecht, den er mit hatte, er hat ein Loch gegraben, ungefähr 2 Meter mal 1 Meter, und hat seinen Herrn dort hineingelegt und zugemacht. Also eigentlich wollte Tolstoi sagen, 2 Quadratmeter sollten reichen, wenn man falsche Ziele im Leben verfolgt. Sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Fraß zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Pachom hat leider den grauen Strang gewählt und ist betrogen worden. Es ist am Ende für ihn nichts mehr übrig geblieben. Ich möchte mit einem formulierten Gebet abschließen und du kannst innerlich Amen sagen, wenn dort Dinge dabei sind, denen du zustimmen würdest. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und für mich sorgst. Du weißt, was ich brauche und wie viel ich davon brauche. Ich bekenne dir, dass mein Herz viel zu oft von vergänglichen Dingen bestimmt wird. Von Dingen, die verrotten und mir gestohlen werden. Zu oft suche ich meine Sicherheit in Besitz, Geld und eigenen Möglichkeiten. Vergib mir, wo Sorge und Ängste mein Vertrauen auf dich verdrängen. Schenke mir ein neues Herz und einen klaren Blick für dein Reich. Lehre mich, zuerst nach deinem Reich und deiner Gerechtigkeit zu trachten. Bewahre mich davor, die Last von morgen schon heute tragen und kontrollieren zu wollen. Hilf mir, den heutigen Tag aus deiner Hand zu nehmen und bei dir dafür die Unsicherheit meiner Zukunft abzuladen. Dir allein will ich dienen, und dem Mammon will ich den Dienst entschieden verweigern. Dir sei Ehre in Zeit und Ewigkeit. Amen.